Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Immer wieder möchten wir Ihnen im Podcast Hörbühne auch Menschen vorstellen, die am Theater Heilbronn in der Regel hinter den Kulissen arbeiten, deren Arbeit fürs große Ganze aber absolut unentbehrlich ist. Für die heutige Folge habe ich mich mit dem Leiter der Tonabteilung, Alexander Hofmann, getroffen. Wie umfangreich die Aufgaben der Tonabteilung tatsächlich sind, das kann man sich als Zuschauerin, als Zuschauer wohl gar nicht vorstellen. Tonmenschen arbeiten als Künstler. Sie haben eine anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen und ihr Alltag, der ist unglaublich vielseitig. Was alles dahinter steckt, das erfahren Sie hier innerhalb der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich freue mich auch in dieser Podcast-Folge wieder über Ihr Ohr. Alex Hofmann hat mich jetzt an der Pforte abgeholt und wir sind hier abgetaucht in die Katakomben des Theaters, also hier in einen Raum unten im Keller, da sehe ich Lüftungsschächte und es sind Instrumente hier rundrum. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Du bist der Mann für den guten Ton am Theater. Das heißt was? Du bist Tonmeister von Beruf.
Genau, also ich habe angefangen damals mit dem Bachelor mit Musikinformatik, Musikwissenschaften, habe dann meinen Master gemacht und habe da den Master in Sonic Arts und Sound Design gemacht. Genau.
Würdest du sagen, das war ein Traum von Kindesbeinen an?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe als Kind wahnsinnig viel Musik gemacht. Habe auch mein Abi mit Musik gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es ohne Musik bestanden hätte. Mit Sicherheit schon irgendwie, aber es hat mir sehr meine Note hochgezogen. Und für mich war es kein Traum, weil ich im Kindesalter sehr viel Musik gemacht habe, auch in einem sehr klassischen Weg, wo ich generell eigentlich schon Spaß dran hatte. Ich habe ja eine klassische Gesangsausbildung. Ich war ganz lang, seit ich 7 oder 6 war, bei Aurelius in Calw. Habe da komplett eine klassische Gesangsausbildung gemacht, das heißt Knabenchor und dann später auch im Männerchor. Habe Geige komplett klassisch Geige gelernt und meine Mutter ist Klavier lernen, also auch Klavier spielen müssen dann mehr als wollen, aber das hat halt irgendwie von dem ganzen Studienablauf, wie man es macht, dazu gepasst. Klavier spiele ich immer noch nicht gern und ich würde sagen auch nicht gut. Geige hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und Singen auch.
Aber diese Musikalität ist auch die Voraussetzung für das, was du jetzt machst.
Ja, das ist einerseits die Voraussetzung, aber dieses viele Üben und diese Zähigkeit und dieses Überwinden von dem Ganzen, das ist, glaube ich, eine massive Voraussetzung für unseren Job, weil niemand setzt sich vor ein Pult und kann mischen und niemand setzt sich vor ein Recording-Programm und kann irgendwas Anständiges da rausbringen, sondern das ist einfach ein langer, langer Weg, dass ich probiere mich aus, ich opfere meine private Zeit dafür, ich mache das, obwohl es auch streckenweise absolut keinen Spaß macht, wenn man im Studio sitzt, weil man einfach merkt, okay, das ist das, was ich hinkriegen möchte als Mix und das ist das, was ich hinkriege aktuell in meinem Stand. Und dann fängt man an zu recherchieren und hat hoffentlich einen guten Background mit vielen Kollegen, die zum Teil besser sind als du und dich mögen und du bist nett zu denen, aber nicht nur nett zu denen, weil du das willst, sondern weil du die wirklich magst. Und dann fängst du an, von den Leuten zu lernen und das ist wahnsinnig wichtig.
Wie viele Leute seid ihr hier am Theater in der Tonabteilung?
Also wir sind mit mir 4 Personen und ja, wir kämpfen uns durch.
Das heißt, ihr habt alle Hände voll zu tun, denke ich. Wie kreativ ist dieser Beruf des Tonmeisters? Du hast eben vom am Pult sitzen gesprochen, mischen. Das ist auch eine harte Konzentrationsarbeit.
Also es kommt sehr stark darauf an, was man macht. Zum Teil ist es sehr kreativ, weil man einfach dann auf technischer Seite Lösungen finden muss, auf akustischer Seite Lösungen finden muss, das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht kreativ, wenn man sagt, okay, man hat ein Stück, das ist so eingeschränkt von den Möglichkeiten und da haben wir jetzt zum Beispiel 10 Einspieler und die stehen schon im Textbuch und die Möglichkeiten, das kreativ zu gestalten, sind dann natürlich nicht da, aber mische ich ein Musical, muss ich Wege finden, einen unfassbar lauten Bühnensound zu erzeugen, dass die Künstler sich alle gut im Monitoring hören oder muss ich zum Beispiel irgendwas mischen, da einfach eine Ansage von dem Regisseur aus dem Nichts heraus, die Leute, die das kommentieren in dem Stück, müssen sich komplett anders anhören. Ja, es würde keinen Sinn machen, wenn ich irgendeinen Effekt, der das massiv verfremdet, drauflege, weil das nicht in die Zeit des Stücks passen würde. Zum Beispiel hatten wir das bei Fall der Götter. Aber dann muss ich irgendeinen Weg finden und in dem Fall war zum Beispiel der Weg zu sagen, okay, wir nehmen Hall. Der ist so weit weg und kommt so weit hinterher, dass jeder denkt, im ersten Moment, wenn er das erste Mal hört, ist es ein Fehler, sich aber nach dem zweiten Wort daran gewöhnt hat und ich habe eine klare Abgrenzung zwischen dem, was eigentlich passiert und dem, was kommentiert wird von den Sprechern. Und das ist zum Beispiel dann schon eine kreative Lösung, die man finden muss. Es ist aber auch kreativ, sich den ganzen Abend jedes Mal aufs Neue auf die Stimmung in einem Musical wie jetzt bei Hair einzustellen. Wie gut sind die drauf? Was passiert, wenn ich die Fader hochziehe? Kommt noch was Verwertbares oder hängen die alle ein bisschen in den letzten Tagen, die bestimmt auch sehr anspruchsvoll waren? Und dann muss man gucken, was mache ich? Wie sortiere ich mich neu? Wo mische ich? Wo ziehe ich Instrumente raus? Wo ziehe ich manche Stimmen leise, wo ich merke, okay, die geben in den Solos Gas, in den anderen Parts sind sie ein bisschen zurückhaltender. Und das ist jedes Mal anders. Natürlich ist das für uns das Ideal, wenn alle immer alles geben können. Aber das können wir auch nicht, das kann niemand. Deswegen müssen wir uns immer anpassen.
Mit dem Werdegang, den du mir beschrieben hast, würde ich sagen, du bist ein kreativer Künstler, du bist selber Musiker. Was hat dich ans Theater gelockt?
Also mein kompletter Werdegang ist ja dann während dem Studium, dass ich ganz lange im ZKM, im neuen Musikbereich unterwegs war.
ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe.
Genau, die haben ja damals im ZKM den Kubus ausgebaut als Aufnahmeraum und dann gemerkt, dass es eigentlich Perlen vor die Säue wäre und der eigentliche Veranstaltungssaal ist ja das Medientheater, der aber akustisch eigentlich dafür nicht wirklich geeignet ist, um neue Musik auch zum Teil wenig verstärkt beziehungsweise sehr, sehr detailliert verstärkt aufzuführen, ergo haben sie den Kubus genommen. Und das war damals als Studium, eigentlich als Praktikant rein, dann als Stagehand rein und dann hatte ich zwei Kollegen wirklich, die ich bis heute sehr schätze, Sebastian Schottke und Holger Stenschke und die haben damals das Ganze geführt als Tonmeister und das war schon sehr aufschlussreich, sehr experimentell mit Sensorik, mit allem Möglichen und irgendwann mal dann eben selber als Residency-Tonmeister, weil die dann auch reduziert haben da und dann bin ich nachgerutscht. Und dadurch hat man eigentlich eine Fülle an Künstlern kennenlernen können und die haben einen dann mitgenommen. Und ich bin mir manchmal nicht mal sicher, warum, aber ich glaube, es ist zum Teil viel wichtiger, neben den Fähigkeiten, dass man sich in der Konstellation gut versteht und dann setzt man auch Sachen zum Teil um, und das ist auch hier so, die über dem Level von einem selber sind, und kann sich dann wirklich kreativ verwirklichen.
Wie lange dauert so eine Ausbildung als Tonmeister?
Mein Bachelor habe ich relativ langsam durchgezogen, weil ich sehr viel nebenbei gearbeitet habe. Den habe ich in 3,5, 4 Jahren gemacht. Den hätte ich auch in 3 Jahre machen können. Und den Master habe ich dann relativ schnell durchgezogen, in 2 Jahren. Und den Tonmeister habe ich parallel gemacht. Das waren dann 1,5 Jahre. Das war aber auch für mich okay, das in der Zeit zu machen, weil ich sehr viel nebenbei gearbeitet habe. Und nicht nur studiert hatte und auch einen guten Prof hatte, der das alles zugelassen hat und mir den Rücken frei gehalten hat. Es war total super.
Wie viel von diesem Studium ist Technik und wie viel ist Kunst, künstlerische Ausbildung?
Es ist eigentlich dreiteilig gewesen, wenn ich sage, ich habe einerseits wirklich Kunst gehabt im Sinne von klassische Musik, Popmusik, Vorlesungen in dem Bereich, dass man wirklich das Ganze versteht. Genauso würde ich die Kunst ansehen im Sounddesign. Also zum Beispiel Barbara Flückinger hat ja ein super Werk geschrieben über Sounddesign und das Ganze verstehen von diesen kompletten Kognitionsvorgängen, die ja in jedem Film oder in jedem Theaterstück, wenn man Sound einspielt, vorkommen, eben dieses Archaische, was in uns ausgelöst wird und wo wir uns quasi nicht anders können, als auf den Sound in irgendeiner Form zu reagieren. Das ist Kunst. Die andere Seite ist Technik, ja, also wirklich Technik im Sinne von Lautsprechertechnik, Physik. Wir müssten auch einmal höhere Mathematik einen Kurs belegen. Das war die technische Seite, Aufnahmetechnik. Und dann gibt es eben diesen Mischbereich. Wo ich aber bis heute wirklich am meisten von profitiere, ist das, was eben von meinem Prof der Steckenpferd war eben diese Kognition. Dass man einfach durch Sound und durch Akustik komplett eine Manipulation eigentlich vornimmt, emotional. Und deswegen bin ich auch immer sehr der Fan von, ob das Musik ist, die gemischt werden soll oder ein Sound. Mir geht es nicht darum, wie der klingen soll, weil maximal Geräusche haben eine Qualität, die sehr allübergreifend ist, was dann natürlich auch massiv vom demografischen Hintergrund abhängt. Aber in letzter Instanz geht's mir darum immer, okay, was möchte der Regisseur, was möchte der Künstler, wie auch immer, das empfunden wird.
Also er sagt dir eine Anmutung Genau. Und du versuchst diese Anmutung dann tatsächlich in Ton umzusetzen.
Genau, es ist sehr, sehr speziell einfach, was die Emotionen sind. Und dann muss man sich überlegen, okay, was möchte er, wenn man ihn noch nicht kennt, den Regisseur, die Regisseurin. Und wie setze ich das um? Also was ist seine Sprache? Wenn irgendwas sich platt anhören soll, heißt es noch lange nicht, dass es für mich platt ist. Und da muss man eben diese gemeinsame Sprache finden. Also ich habe zum Beispiel auch in Ludwigsburg Animationsfilme gemacht und Realfilm-Sounddesign gemacht. Und mir ist eins aufgefallen, die Kollegen im Animationsfilm, die konnten dir ganz genau sagen, was sie möchten an Sounds und wie das klingen soll. Und die Trefferquote war sehr hoch, im Realfilm nicht. Und das liegt meistens daran, dass diese Menschen sich von null an nichts haben, an dem sie sich festhalten können. Im Realfilm gibt es immer feste Parameter und die werden dann in letzter Instanz eingehalten und die sind quasi wie eine Mauer da und um die muss man dann rumarbeiten. Sounddesign für einen Animationsfilm war immer fantastisch.
Ich glaube, die Menschen, die ins Theater kommen, die können sich gar nicht vorstellen, wie komplex das Themenfeld ist, in dem du unterwegs bist, was alles zu deinen Aufgaben gehört. Vielleicht können wir das mal irgendwie ein bisschen einfangen.
Es sind natürlich administratorische Dinge als Chef. Wir kümmern uns ganz primitiv um Dienstpläne, um Machbarkeit von Stücken. Wir kümmern uns um Probenbetreuungen, wie teile ich Kollegen ein. Wir kümmern uns natürlich um den künstlerischen Aspekt, wie hoch ist der Aufwand. Wenn man die Zeit irgendwie findet, guckt man auch im Vorhinein schon mal in ein Textbuch rein, dass man nicht komplett nackt dasteht. Wo dann folgt eine Tonbesprechung, man spricht über alles, wie es funktioniert. Der andere Aufgabenbereich ist natürlich, wir müssen immer wieder kleinere Baustellen bedienen, sei es in irgendeiner Form mal eine Aufnahme als Ansage vor der Show. Wir kümmern uns um den kompletten Ablauf von den Stücken, also wir betreuen das Ganze von den Proben bis zu den Premieren durch.
Das heißt, ihr seid auch bei den Proben lange dabei?
Genau, es ist immer eine Sache, wie betreuungsintensiv das Ganze ist. Also es kann wirklich sein, dass wir mal die ersten Proben rauslassen und der Regieassistent spielt ein paar Sounds ein, die er schon mal von uns bekommen hat. Es kann aber sein, es ist sehr probenintensiv und vor allem auch für uns intensiv, weil sehr wenig auf Text geht, an Stichworten, sondern wir alles Mögliche an Handlungen auf der Bühne beobachten müssen, auf die bestimmte Handlung dann eben reagieren müssen und dann den Ton abfahren, beziehungsweise alles ist mit Mikros verstanden. Stärken, dann sind wir meistens sehr, sehr früh dabei.
Wir sitzen hier unten im Keller. Ich habe den Raum eingangs so ein bisschen beschrieben. Da ist auch eine kleine Kabine, eine Tonkabine. Da macht ihr Aufnahmen?
Genau. Da machen wir Aufnahmen, meistens Sprachaufnahmen. Es würde auch reichen, um ein kleines Quartett aufzunehmen. Genau.
Und es stehen Instrumente hier im Raum.
Ja.
Was habt ihr mit tatsächlichen Instrumenten zu tun?
Also wir machen zum Teil auch die Orchesterbestückung, wenn wir eine eigene Produktion haben und stellen die Instrumente einfach für die Künstler bereit. Stellen das in Orchestergraben, wenn wir zum Beispiel ein kleines Orchester haben. Das ist der Umgang mit den Instrumenten, den wir haben.
Ihr betreut sie, ihr pflegt sie auch?
Ja, wir gucken. Also ich bin jetzt nicht und auch keiner meiner Kollegen.
Kein Geigenspezialist?
Nee, also ich könnte das jetzt nicht warten. Mein Kollege, der Simon zum Beispiel, kann gut mit dem Schlagzeug, der könnte das auch alles warten. Ansonsten wird es schon schwierig und es würde auch unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Also wenn wirklich etwas massiv defekt ist, müssen wir es abgeben zu einem Instrumentenbaumeister.
Wie läuft ein normaler Arbeitstag am Theater für dich ab? Kannst du uns einen Tag mal beschreiben?
Es gibt keinen normalen Arbeitstag am Theater. Das muss ich leider so sagen. Also es ist so individuell und ich habe mir heute, als ich dienstplanmäßig mal ein bisschen durchgegangen bin, mal überlegt, ob ich jetzt hier einen Tag hatte, der wieder andere war. Und das ist so gut wie gar nicht der Fall. Aber natürlich, was man beschreiben kann, ist für mich als Chef, ich schaue, dass ich morgens immer ein bisschen im Büro bin, wenn ich es irgendwie einrichten kann, weil einfach sonst zu viele Anfragen, Stückanfragen, Machbarkeitsanfragen eben auflaufen würden. Bin dann meistens bei den Proben dabei, bei den Hauptproben, bei wichtigen Proben, bei Toneinrichtungen. Ich sitze dann meistens mit dem iPad im Saal, mit der Remote vom Pult, also mit der Fernsteuerung vom Pult, mit einem Funkgerät in der Hand. Da kann ich zwar nicht alles machen, aber da kann ich schon viel sehen. Dann sehe ich auch, was meine Kollegen da oben machen und einfach, wie sie arbeiten. Und wenn jetzt irgendwie irgendwas komisch klingt, könnte ich es da relativ schnell identifizieren. Das ist einfach dann auch teilweise in Endprobenphasen der Fall. Was ich jetzt als Chef weniger mache, ist direkt dann den Vorstellungsbetrieb bedienen. Bei komplexen Sachen wie jetzt zum Beispiel auch dem Musical, ja, das mache ich. Oder wenn jemand krank ist, das mache ich auch sehr gerne. Das ist auch wichtig, dass man eben fit bleibt. Aber es ist auch sehr viel wirklich Abnahme, Qualitätskontrolle, beratende Tätigkeit bei den Kollegen, beziehungsweise einfach auch mal die Kommunikation zwischen Regie und dem Kollegen. Wenn der irgendwie 12 Meter weg in der Regie sitzt, hat er nicht unbedingt die Chance, mit dem Regisseur immer super zu kommunizieren und ist nicht so nah dran, allein durch die Entfernung.
Wenn du jetzt von Machbarkeitsanfragen sprichst, bin ich natürlich neugierig. Mit was kommen die da auf dich zu?
Nein, es ist einfach manchmal so, dass man versucht natürlich von Seiten der Planung her, was die Stücke angeht, einen möglichst vielfältigen Spielplan auf die Beine zu stellen. Und das kollidiert einfach manchmal mit den Zeiten, die wir haben. Weil wenn wir natürlich sagen, wir würden gerne mit 3 Personen unterwegs sein an dem Abend oder 4 als Maximalauslastung. Und wir hätten natürlich jetzt eine Vorstellung, wo wir 3 Personen brauchen und eine Vorstellung, wo wir 1 Person brauchen, dann können wir nicht am nächsten Morgen wieder um 8 auf der Matte stehen. Es ist auch selten, dass das jetzt in dem Fall gewünscht wird. Aber es kommen solche Anfragen, was kann man machen? Dann überlegt man natürlich, okay, kriegt man das mit weniger Personen hin? Was kann man machen? Oder im Zweifelsfall geht's einfach auch nicht. dass man es durchführt. Die andere Seite der Machbarkeit ist einfach wie jetzt zum Beispiel, wir haben ein Tanzfestival, wir bekommen Anfragen von den ganzen Gastcompanies und dann sehe ich einfach in den Anfragen, okay, können wir das mit unserer Technik leisten? Müssen wir was mieten? Müssen wir nichts mieten? Gibt es vielleicht eine Sache, wo man ganz klar sieht, okay, pass auf, wenn wir dir jemand ans Pult setzen und du kennst das Mischpult nicht von demjenigen, der dann kommt und das macht und wir bieten dir den hundertprozentigen Support, dann kriegst du das doch trotzdem hin, weil am Ende die Fader schieben, das ist dir egal, an welchem Pult du das machst.
Also man stellt sich das vor, ihr kommt abends, es ist Vorstellungsbetrieb, ihr sitzt in der Tonkabine, schiebt die Fader. Aber du sagst, ihr braucht 3 bis 4 Leute. Wie sind die verteilt? Wie verteilen sich da die Aufgaben?
Wir brauchen natürlich nicht jeden Abend 3 bis 4 Leute. Bei jedem Stück haben wir ein Stück, wo wirklich nur reines Audio-Zuspiel ist. Also wir spielen Töne ein, dann reicht eine Person völlig aus. Es ist aber so, dass wir ein Musical haben, teilen wir uns ganz gerne auf. Also ich mache das zum Beispiel mit meinem Kollegen im Ralf. Da ist eine klare Verteilung da. Ich sitze mit dem Pult in der letzten Reihe im Saal, höre dadurch automatisch besser. Er sitzt in der Kabine, unsere Pulte sind gekoppelt. Und er kann mir rechtzeitig die Fader aufziehen, zum Beispiel wenn ein Gesangs- oder Spracheinsatz kommt. Ich kann mich mit auf die Band konzentrieren und ich kann ihn dann aber, wenn er schon vorgeschoben hat, ihn auf Ziellautstärke schieben, weil das kann er von da oben ganz schlecht hören. Und kann dann sagen, alles zusammenmischen. Ich kann ihm von hinten ein Zeichen geben, dass wir generell jetzt ein bisschen leiser werden, dass wir lauter werden etc. pp. In Summe gemeinsam. Und der Person dann im Abend wäre zum Beispiel einfach die Person, die sich darum kümmert, wenn ein Schauspieler irgendein Mikro verliert, wenn irgendwas defekt ist, können wir ja nicht die Show anhalten. Ergo müssen wir jemanden haben, der da ist und Troubleshooting macht, also einfach Probleme löst.
Also es ist auch ein ganz enges Zusammenspiel und es ist ein Miteinander, wo ihr euch auch gut ergänzen müsst, ne? Und auch gut eingespielt sein müsst.
Ja, also im Idealfall, und das haben wir eigentlich zu großen Teilen so, muss eigentlich der Kollege in dem Moment, in dem ich an den Fader fasse, auch an den Fader fassen. Also man muss in letzter Instanz sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ich habe auch über die Jahre, eigentlich mein größter Freundeskreis ist aus der Arbeit und aus alten Betrieben, aus alten Jobs, weil man muss so eng miteinander arbeiten, wie gefühlt meine Meinung ist. Wird sich jetzt bestimmt jemand beschweren und sagen, nee, bei uns ist das auch so, aber man muss sich wirklich gut verstehen und gut zusammenarbeiten, weil sonst wird das alles nichts auf Dauer. Also man muss sich wirklich blind verstehen, man muss sehr, sehr gut harmonieren, wenigstens in dem Moment oder wenigstens währenddessen man arbeitet. Und das klappt auch meistens bei uns ganz gut.
Sag, nun hat sich in den letzten Jahren ja unheimlich viel verändert durch die Digitalisierung. Es geht jetzt schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Aber was hat sich da für die Arbeit am Theater verändert? Ist das eher leichter geworden oder ist es komplexer und schwieriger geworden?
Ich bin jetzt 37. Ich habe mit Band schneiden müssen, aber nie im Stress, das war immer unter Bedingungen, unter Lernbedingungen. Das heißt, ich kann vor der Digitalisierung gar nicht so viel sagen. Was ich aber sagen kann, allein in den letzten 5, 6 Jahren, alles, was man liefern muss, alles, was verlangt wird, muss schneller gehen. Einfach weil das Wissen da ist, dass es auch schnell gehen kann zum Teil. Dann zum Teil natürlich das Verständnis nicht 100% immer da ist, dass es nicht so schnell geht, weil da trotzdem sehr viel Programmierarbeit in Software daran hängt. Aber das hat sich verändert. Die Geschwindigkeit hat sich verändert und die Schlagzahl der vor 5 Jahren verrückten Ideen, die heute machbar und schneller sind, hat sich verändert.
Macht ihr trotzdem noch analoge Sachen? Also geht ihr raus mit dem Mikro, nehmt ihr Schritte knirschen im Kies auf, solche Geschichten?
Ja gut, das nehmen wir auf, das ist dann in dem Fall digital. Also wir synthetisieren keine Sounds. Aber wir nehmen Foleys auf, ja. Wir gehen raus, nehmen Geräusche auf, wenn es mal nötig ist. Wir haben eine Riesenbibliothek und freesound.org. Die Webseite hilft wahnsinnig, weil sehr viele Leute da Content reinstellen und zur freien Verfügung stellen. Ja, das hilft alles sehr, klar.
Also diese Hörarchive hat man tatsächlich auch immer noch am Theater?
Ja, halt nicht mehr auf CDs und nicht mehr auf Schallplatte und nicht mehr auf Band, sondern man hat sie einfach in einem Ordner und dann sucht man. Also dieses Soundspotting ist eine ziemliche Kunst, weil man muss allein wissen, meistens auf Englisch, wie die ganzen Sachen benannt sind. Und das ist eine eigene Sprache für sich.
Kannst du eigentlich sagen, welches für dich so die interessantesten Aufgaben sind? Also was macht dir am meisten Spaß oder was fordert dich besonders?
Also in der Tat, was mir wirklich Spaß macht, ist, wenn ich dann wirklich am Pult stehe und ein Musical wirklich gut funktioniert und das auch machbar ist und ich mit sehr guten Leuten zusammenarbeiten darf, die sehr auf dem Punkt sind, dann macht es sehr viel Spaß. Ich muss aber sagen, es ist auch sehr befriedigend, wenn eine einfache Sache sehr gut funktioniert, weil sie einfach ist und gut funktioniert. Und wenn ein Stück 5 Sounds hat und die sind richtig gut ausgesucht und das ist ein unfassbarer Mehrwert, dann bin ich total glücklich. Und dann ist das für mich auch kreativ. Es muss nicht immer die Menge sein. Es ist auch schön, wenn was Kleines, Kompaktes Spaß macht.
abends vor der Vorstellung, wo der Ton gebraucht wird, macht ihr da jeden Abend von neuem einen Soundcheck?
Genau, jetzt nehmen wir mal das fetteste Beispiel als Musical. Wir fangen an aufzubauen, wir machen einen Linecheck für uns. Wenn wir aufgebaut haben, wir testen alle Wege, alle Mikros, die auf der Bühne sind, wir testen alle Mikros, die wir rausgeben, dass wir mal wissen, dass es funktioniert. Wir testen alle Lautsprecherwege, wir rauschen das an, jedes Pult hat einen Rauschgenerator und gucken, ob das geht. So. Und dann haben wir meistens eine Stunde vor der Show Soundcheck mit den Schauspielern. Das heißt, die kommen aus der Maske und die Stunde plätschern die so, wie sie eben fertig sind mit ihren Maskenzeiten bei uns auf der Bühne nacheinander ein. Und dann werden die von uns kurz gecheckt. Wenn irgendwas nicht passt, wird das Mikroport neu geklebt oder irgendwas repariert. Wenn es passt, dann schicken wir sie weg. Und dann ist meistens kurz bei dem Musical, kurz vor der Show, nochmal 20 Minuten vor Showbeginn oder eine halbe Stunde vor Showbeginn ein Tutti-Soundcheck. Da ist die Band da, da sind alle Musical und die machen dann ein bis zwei Songs. Dann wissen wir, dass alles passt. Dann gehen wir in die Show.
Diese Mikrofone, die Mikroports, die sie im Gesicht geklebt haben, das ist auch eine sehr fragile Geschichte, ne?
Ja, in der Tat. Weniger fragil, als sie aussehen, was die Mechanik angeht. Also die halten mehr aus, als man denkt. Aber was fragil ist, ist eben, hat man zum Beispiel Schauspieler oder Darsteller generell, die sehr viel schwitzen, dann laufen die zu. Und dann ist diese Kappe, die vorne drauf ist, einfach voll mit Schweiß. Und dann hört sich das an, als ob man sich die Hand vor den Mund halten würde. Dann müssen wir schauen, kommen die irgendwann mal von der Bühne runter und dann steht ein Kollege an der Seite, nimmt die Kappe ab, hat eine Flasche mit Druckluft, bläst das aus, dass das wieder frei ist, tupft die Backe ab und schickt den wieder auf die Bühne. Und wenn wir Leute haben, wo wir merken generell, die schwitzen tendenziell ein bisschen mehr, dann bitten wir die in jeder freien Minute Hosentasche oder an der Seite irgendwo Zellstoff auf die Backe drauf, vorbeugend.
Ihr kennt eure Pappenheimer inzwischen auch, ne?
Natürlich, ja. Also wir wissen auch, wer von uns nichts mehr geklebt kriegt, sondern wenn es irgendwie geht, ein Headset bekommt, weil das einfach nicht ganz so anfällig ist. Auch das habe ich schon erlebt, dass das zuläuft. Aber ja.
Könnt ihr denn eigentlich auch helfen? Es gibt ja Tage, an denen vielleicht auch Schauspielerinnen und Schauspieler mal indisponiert sind, vielleicht nicht ganz so gut bei Stimme sind. Was könnt ihr da unterstützend machen?
Also es vergeht eigentlich keine Musical-Vorstellung, wo nicht irgendjemand leicht angeschlagen ist. Und die sagen uns das und dann achten wir drauf. Und dann macht man meistens, wenn es irgendwie geht, einen Deal. Und der Deal lautet meistens, du singst ein Solo, du gibst Gas, du singst im Chor, ich ziehe dich lauter. Und generell, wenn jemand wirklich von der Stimme angeschlagen ist, wir ziehen den lauter. Das können wir aber auch wirklich nur bis zum gewissen Grad machen, weil kommt nicht viel Schallpegel aus dem Mund des Darstellers raus, haben wir keine Chance. Dann ziehen wir nur das, was um den passiert, drum lauter. Und wenn ich höre, dass das Atmen lauter werden würde als das Singen, dann mache ich irgendwie in dem Moment etwas, was nichts mehr bringt. Aber selten. Selten, dass es mal ganz schlimm ist. Es ist meistens so ein bisschen angeschlagen. Dann achten wir drauf, ziehen den ein bisschen lauter. Das hören wir ja schon beim Soundcheck, wie die Person drauf ist. Das weiß man auch nach der Probenphase dann. Man hat zwei Wochen mit den X-Proben erlebt. Man kann die schon dann einigermaßen einschätzen.
Und wir lernen, eure Arbeit ist hier wirklich existenziell wichtig.
Ich hoffe doch.
Sag mal, seit Jahren spielt ja auch die Videokunst eine große Rolle am Theater. Auch am Heilbronner Theater haben wir immer mehr Stücke, wo Video eingesetzt wird. Welche Herausforderungen birgt das? Es gibt Live-Einblendungen, es gibt einen Videorechner dann, glaube ich, den man da programmieren kann. Aber es ist wahrscheinlich auch immer noch viel Handarbeit. Also was habt ihr da alles zu tun?
Also was wir generell machen, ist, wir haben Live-Kameras auf der Bühne bei Stücken, zum Beispiel auf Alter Götter hatten wir was, hat auch sehr gut funktioniert, weil man dann auf einer riesen Leinwand Mikroemotionen im Gesicht sehen konnte. Wir haben viele Bildeinspieler, wenn man jetzt wie beim Märchen eine Stimmung braucht und man ist dann auf einmal irgendwie mitten im Weltall, dann funktioniert das ganz gut mit der Projektion, wie man in Sterne reingesaugt wird und alles fliegt an einem vorbei. Das funktioniert ganz gut, das machen wir. Das spielen wir aber auch nicht anders ein als irgendwelche Toneinspieler. Natürlich stehen dahinter immer Beamer, die eingerichtet werden müssen. Abstände, Machbarkeit auf die Distanz, hat man das passende Objektiv, hat man es nicht. Mittlerweile sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, was es angeht. Da wurde sehr, sehr viel angeschafft. Das ist echt richtig toll. Da können wir mittlerweile sehr gut arbeiten. Das ist das, was wir mit Video machen. Was wir weniger machen, Video-Content. Also, dass wir wirklich sagen, wir suchen dann passende Sachen raus und das sind wir auch nicht. Wir sind wirklich Tonleute, die Video gut umsetzen können, aber das ist meistens im Bühnenbild.
Was wäre denn für dich als Tonmeister an so einem normalen Vorstellungsabend, wo ihr gefordert seid, der GAU?
Der Super-GAU wäre, wenn unser Pult aussteigt und wir auf Dauer nicht mehr in der Lage wären, ein brauchbares Signal rauszukriegen. Ja, ich habe schon Pulte gehabt, die sind ausgestiegen.
Und was macht man dann?
Nichts. Also wenn ich...
Eine Durchsage.
Auch die nicht mehr, weil das Pult ja nicht mehr geht. Also ein Pult hat in der heutigen Zeit verschiedene Rechenkarten, die Ein- und Ausgänge berechnen. Wenn irgendeine Karte abschmiert, ist das nicht schlimm, weil im Zweifelsfall muss ich es umbauen. Dann muss man 5 Minuten warten, dann baue ich es um und wenn es nicht viel ist, geht das. So. Oder tausche die Karte. Und wenn das nicht geht, dann sehen wir ziemlich alt aus.
Ist dir das in deiner Zeit hier am Theater schon passiert?
Nee, während der Vorstellung Gott sei Dank noch nie. Also wir hatten auch schon Pultprobleme. Ich glaube, auch jeder hatte schon Pultprobleme und hatten auch besagten Fall, dass ich einfach nichts mehr ausspielen konnte. Bis jetzt haben wir es immer noch hinbekommen, irgendwie das Ganze dann zum Laufen zu kriegen mit Telefonsupport vom Hersteller und mit der Erfahrung, die man jetzt mit dem Gerät hat. Und es wurde auch alles immer gewartet. Also es wurde alles danach immer weggeschickt. Aber ja, das hatten wir schon, ja.
Es ist ein Job, der sich natürlich auch immer weiterentwickelt, weil sich die Technik auch immer weiterentwickelt. Machst du da Fortbildungen oder gibt es da irgendwelche Neuheiten, Innovationen in der letzten Zeit, die ganz besonders sind?
Im Bereich Live gibt es wahnsinnige Neuheiten, auch wie Lautsprecher sich entwickelt haben und was der Grundcharakter eines Lautsprechers im Vergleich von vor 20 Jahren ist. Das hat sich massiv geändert, das ist deutlich filigraner geworden. Aber auch deutlich resistenter trotzdem. Also alles kann lauter und klingt trotzdem nicht unangenehm. Das hat sich massiv verändert. Fortbildungen ja, klar. Also man guckt, dass man auf dem Laufenden bleibt. Das ist auch wichtig. Also man sollte nicht mit dem System, mit dem man ewig arbeitet, auch nur das System auf dem Schirm haben. Es hängt natürlich immer von dem Budget ab, das man auch hat. Wenn man natürlich sagt, man hat das Geld und hat die Möglichkeit, sich permanent neues Material zu kaufen, dann bleibt man natürlich auf der einen Seite ein bisschen fitter. Auf der anderen Seite würde ich jedem Tonmensch auch empfehlen, dass er immer mal wieder außerhalb seines Bereichs ein paar Erfahrungen macht, weil es einfach anderes Material ist, mit dem er arbeitet und sonst sehr eingeschossen ist auf das, was man hat und was auch gut funktioniert. Es gibt aber immer andere Wege. Wo sich aber im Studiobereich in den letzten Jahren wahnsinnig viel tut, ist einfach in der Möglichkeit, zum Beispiel Sachen, die schon kaputt sind, an Aufnahmen wieder zu restaurieren. Und das ist, gerade die Firma Isotope hat da wahnsinnig viel günstig, gut bezahlbares Material auf den Markt geschmissen. Und das ist echt wahnsinnig beeindruckend, was man machen kann.
Nun ernten die Schauspielerinnen und Schauspieler den Applaus für das, was sie da auf der Bühne bieten. Habt ihr denn das Gefühl, dass der Applaus auch euch gilt? Denn ich meine, das alles, was du erzählst, spricht ja dafür, was für einen großen Anteil ihr habt am Gelingen so einer Aufführung. Wie wichtig sind euch da auch Feedback und auch, dass der Erfolg so ein bisschen zu euch kommt?
Das ist gar nicht für mich so maßgeblich. Mir geht es darum, dass ich weiß, dass diese ganze Seite des Audiobereichs und der akustischen Wahrnehmung für das Ganze wichtig ist. Und wenn wir den ganzen Abend bei einem Musical nur durchgehend Mist bauen würden, dann würde der Applaus nicht so ausfallen, wie er ausfällt. Deswegen ist uns allen klar, dass wir einen Anteil daran haben. Aber das ist auch genauso wie wenn die Schauspieler nicht funktionieren und die Darsteller nicht funktionieren, dann können wir machen, was wir wollen. Das ist ein Geben und Nehmen und das ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig. Für mich wäre es nicht wichtig, auf der Bühne zu stehen. Und wenn man weiß, dass man einen guten Job gemacht hat, immer im Rahmen von dem, was man hat, von der Anlage, die man hat, von dem Pult, den man hat, von den Darstellern, die man zur Verfügung hat, von seinen eigenen Fähigkeiten. Und wenn man wirklich weiß, dass man alles getan hat, dass es gut funktioniert, dann ist es okay. Und dann braucht man diesen Applaus in dem Sinne nicht mehr für sich. Ich brauche ihn nicht.
Wir applaudieren ihm trotzdem. Alexander Hofmann, Tonmeister und Leiter der Tonabteilung am Theater Heilbronn. Danke für diese spannenden Einblicke in eine Berufswelt, die unglaublich viel an Kreativität, Wissen, Musikalität und Einfühlungsvermögen verlangt. Womöglich geht es Ihnen nun wie mir. Beim nächsten Theaterbesuch, da werden wir wohl die Ohren noch einmal ganz anders spitzen. Die nächste Folge der Hörbühne, die wartet dann in 2 Wochen auf Sie. Dabei wird das Solostück Nipple Jesus von Nick Hornby mit Alan Konietz in der Hauptrolle im Fokus stehen. Es wird im Salon 3 gezeigt. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.